Noch einmal zu der Frage, die da eigentlich nach der vorletzten Vorlesung aufgekommen ist, wie nämlich eine Kollegin mir gesagt hat, sie hat Schwierigkeiten, sich das Buch von dem Stefan Otto zu besorgen. Das ist das Renaissance-Gegenstück zu dem Flasch, nicht? Geschichte der Philosophie in Text und Darstellung, und das heißt, glaube ich, Renaissance und frühe Neuzeit oder so ähnlich. Das ist ja der zweite Teil unserer Pflichtlektüre. Wie ist denn das jetzt bei denen, die hier sitzen? Wer von Ihnen hat überhaupt schon mal einen Versuch gemacht, in den Otto hineinzuschauen oder sich das zu beschaffen? So, und war das erfolgreich? Bitte? So, dann war da jemand, der gesagt hat in der vorigen Stunde, dass man es im Netz finden kann. Ja. Bitte? Ja. Bitte? Und da kann man es lesen? Aha. Und da kriegt man es dann auch. Na super. Na, dann ist sowieso alles okay. Dann haben sie es nur in der Buchhandlung nicht. Ja, okay. Okay, alles in Ordnung. Aber ich weise Sie bei der Gelegenheit darauf hin, dass es eben, wenn wir dann zu diesem Thema kommen, von mir eine komplette Vorlesung über dieses Thema gibt. Die können Sie auf meiner Homepage finden. Da gibt es so, auf meiner Homepage gibt es so etwas Ähnliches wie, das heißt, glaube ich, Lehrveranstaltungen online oder so. Ja? Und da sind zwei oder drei Lehrveranstaltungen, so wie die hier mit Audio-Files, aber es gibt auch zwei oder drei mit Text, komplett im Text. Und da gibt es eine Einführung in die Philosophie der Renaissance. Da sage ich dann bei Gelegenheit nochmal was dazu. Also dann hätten wir das sozusagen ja im Prinzip jetzt erledigt mit dem und ich kann Sie jetzt nochmal echt begrüßen und daran erinnern, dass wir eben vorige Woche zunächst einmal diese Sache mit dem Gottesbeweis des heiligen Anselm abgeschlossen haben. Und zwar, dass ich da eben nach der eigentlichen Darstellung Sie dann extra nochmal aufmerksam gemacht habe, auf zwei, drei verschiedene Aspekte, unter denen das auch interessant ist, wenn man sich nicht für die Frage des Verhältnisses von Rationalität und Glauben, von Philosophie und Theologie interessiert, nämlich logische Aspekte. Und nur zur Erinnerung jetzt eben, da habe ich gesagt, das Oberflächlichste, die oberflächlichste Betrachtung wäre dann die, dass man das ganze Argument als einen Syllogismus auffasst, wo die Leistung eben dann darin gelegen wäre, dass er mit diesem Id quo maius cogitari non potest, mit diesem Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, den entsprechenden Mittelbegriff gefunden hat zwischen den Begriffen Gott und Existenz. Wobei aber natürlich, wenn man das einmal so dargestellt hat, sofort klar wird, dass damit nicht sehr viel für die Stichhaltigkeit des Arguments als solchen getan ist, wenn man das so sieht, weil ja die Last für die Stichhaltigkeit des Arguments auf dem Mittelbegriff als solchen ruht. Nicht? Und der Frage, ob also ein solches Wesen dann auch notwendigerweise existiert. Und da ist dann eine zweite Ebene, das geht schon mehr in die Sachen hinein, die dann auch wirklich immer diskutiert werden in Bezug auf diesen Beweis. Da ist dann eben die Frage, ob man dieses Wesen, jetzt dann, wie ich gesagt habe, quasi additiv auffassen soll. Nicht? Der Gedanke ist dann der, dass wenn man sagt, die Existenz in Wirklichkeit wäre etwas, was dann zu dem im Verstand gedachten Wesen noch hinzukommt, und das wäre dann ein Größeres, dass man dann natürlich, wenn man das akzeptiert, diese Redeweise, auch ganz gerne akzeptieren wird, dass man rückwirkend das, was da im Verstand schon gedacht war, als etwas betrachtet, was eben aus einer Vielzahl von solchen Qualitäten oder Eigenschaften oder dann in einer späteren speziellen Terminologie Perfektiones sozusagen zusammengesetzt ist. Damit im Zusammenhang stehen aber dann schon wirklich größere Probleme. Und ich habe dann gesagt, wenn doch eine Stufe zurückgeht, noch mehr in die Grundlagen der Argumentation, kann man natürlich auch fraglich machen, ob mit dem Denken als solchen, also wenn man sagt, ich habe verstanden, was du gesagt hast, ich kann mitdenken mit dir, ob mit dem Denken als solchen überhaupt schon irgendeine Art von Gegenstand konstituiert sein muss. Das ist allerdings ein Problem, das weit hinausgeht natürlich über die Fragestellungen in diesem Beweis. Da wäre dann die Frage, was bedeutet es, ein Gegenstand von einer solch abstrakten Art zu sein? Und wenn Sie da eine Antwort suchen, die ich soll sagen, ein bisschen was bringt, aber noch nicht bedeutet, dass man sich wahnsinnig weit aus dem Fenster gelehnt hat, dann wird man wahrscheinlich sagen, ein Gegenstand von derart abstrakten Typ zu sein, würde bedeuten, dass man zumindest ein Kriterium der Reidentifizierung eines solchen Gegenstandes angeben kann. Also ein Kriterium angeben kann, nachdem man entscheiden kann, ob man zum Beispiel, wenn man zu verschiedenen Zeiten sozusagen einen solchen Gedanken gefasst hat und den so quasi objektiviert, ob man dann sicher sein kann, dass es immer das gleiche abstrakte Objekt ist, beziehungsweise ob, wenn verschiedene Leute einen solchen Gedanken gefasst haben, wie man sicherstellt, ob das Objekt, dieses abstrakte Objekt bei allen denen wirklich dasselbe ist. Das ist so eine Frage. Das ist natürlich eine ganz interessante Frage, vor allem, also wenn man sie allgemeiner sieht, in Abgrenzung von anderen Typen von abstrakten Gegenständen. Insbesondere nimmt man da als Kontrastfolie nimmt man da natürlich immer mathematische Gegenstände. Nicht? Also wenn ich Sie alle auffordere, jetzt auf Gongschlag die Zahl 2 zu denken, wie wir dann sicherstellen, dass das Objekt, das da in dem Verstand von jedem von uns ist, wie an selbst sagen würde, wirklich ein und dasselbe Objekt ist. Das ist die Frage. Nicht? Hat jeder von uns seinen privaten Zweier? Dann würde der Mathematikunterricht wahrscheinlich anders funktionieren. Also, in Wirklichkeit funktioniert. Aber und solche Sachen, nicht? Also so abstrakte Gegenstände wie Zahlen oder von mir aus auch Quadrate oder so. Das wären so Beispiele. Wie stellt man das sicher? Und die Mathematik gibt es deswegen als eine Wissenschaft, weil schon sehr früh sichergestellt worden ist, wie man das macht. Dass man sozusagen da einen konsistenten Diskurs führen kann, obwohl das Gegenstände sind, die nur im Verstand existieren, sie nicht sozusagen im Verstand von jedem Einzelnen ein anderer Gegenstand sind. Also das, und die Frage ist, kann man das bei diesem Begriff so eines Wesens, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, gibt es da auch so ein Verfahren? Ne? Ist da, so, damit jetzt Schluss mit diesem Teil der Wiederholung. Wir haben dann weitergedacht auf der Linie vor allem einer weiteren Entwicklung des Universalienproblems. Und haben da auf dem Weg von Anselm zu Abelard vor allem diese ganz wichtige Unterscheidung von Appellatio und Significatio besprochen. Bei Anselm ist das noch eine Ungleichverteilung dieser beiden Terme auf Substantive und Adjektive. Adjektive haben eine Appellatio immer nur indirekt. Und man könnte zu dieser, so wie ich das voriges Mal erklärt habe, zu dieser Idee von Anselm sagen, dass hier Grammatik und logische Semantik sozusagen noch ein bisschen ineinander laufen an den Rändern. Nicht? Also eine grammatische Unterscheidung, die von Substantiven und Adjektiven ist es, die sozusagen einen Einfluss bei ihm darauf hat, wie eine eigentlich logisch-semantische Unterscheidung, nämlich von Appellatio und Significatio, gehandhabt wird. Bei Gilbert, dem Bischof von Poitiers, ist es schon anders, da trennen sich die Sachen schon voneinander und es wird einfach gesagt, in Bezug auf jeden Ausdruck können wir das unterscheiden, Signifikation und das Appellatum. Also heute würden wir eben in der Terminologie, in der heute üblichen Terminologie, die auf, soweit sie da auf mehr oder weniger auf Gottlob Frege zurückgeht, würden wir sagen, Appellatio, das heißt Referenz, und Significatio, das ist eben Bedeutung. Also bei Frege selbst würde das heißen, würde das umgekehrt heißen, da wäre die Appellatio das, was er Bedeutung nennt, und Significatio wäre das, was er Sinn nennt. Aber das müssen Sie nicht wissen in der normalen Diskussion. Wichtig ist, dass der diese Unterscheidung eben gemacht hat oder erneuert hat und dass sie heute allgemein ausgesprochen wird als Unterscheidung zwischen Referenz, Appellatio, und Bedeutung, Meaning auf Englisch, als Significatio oder Sinn des Ausdrucks. Oder ein anderes Begriffspaar, das dafür verwendet wird, ist Denotation für Appellatio oder Referenz und Konnotation für Sinn oder Bedeutung, und wobei also davon ich eigentlich davon abrate, sozusagen so freihändig dieses Begriffspaar von Konnotation und Denotation zu verwenden, weil insbesondere der Ausdruck Konnotation da schon in eine bestimmte Richtung geht, die nicht ganz erwünscht ist, wenn man das Problem in aller Allgemeinheit diskutieren möchte. Weil der Ausdruck Konnotation schon ein bisschen zu sehr in die Richtung geht, dass das das ist, was sich jeder dazu denkt. Und das ist nicht die ganz richtige Idee bei dieser Sache. Es geht nicht um das, so sehr um das, was sich jeder dazu denkt, sondern das, was damit gemeint ist. Es geht auch bei der Significatio sozusagen um etwas Objektives, auch wenn dieses Objektive nicht das Ding ist, auf das mit dem Ausdruck verwiesen wird. Aber wenn man sagt, man macht diese Unterscheidung immer, dann hat das ontologische Konsequenzen, weil es bedeutet, dass es eben abstrakte Gegenstände geben muss. Es gibt dann eine Appellatio auch für den Ausdruck weiß. Und das heißt, es gibt dann außer dem Prädikat ist weiß oder sowas auch noch die Verpflichtung auf die Anerkennung der Existenz einer Sache, die die Weiße ist, oder die Weisheit, nicht die Weisheit, sondern die Weisheit, das Weiße oder die Weiße, ja? Das Leikon bei Aristoteles ist das auch immer schon ein Beispiel gewesen, das Weiße. Und das ist ein wichtiger Ansatz dieser sogenannten Suppositionstheorie. Das ist eine semantische Theorie, so, wie soll man sagen, die mit vielen, was man als Durcheinander bezeichnen könnte, dann aufzuräumen versucht. Der prominenteste Autor vor der Entwicklung der ausgestalteten Suppositionslehre und sozusagen wichtigste Anstoßgeber ist eben Abelard gewesen. Also der ist Mitte des 12. Jahrhunderts gestorben, und ich habe Ihnen ja seine Position auch schon kurz beschrieben. Prinzipiell ist das eine nominalistische Position. Die Universalien sind eigentlich nur Wörter, aber, und das ist das Besondere bei ihm, das Wort vor dem Hintergrund einer Gewohnheit. Bei ihm ist eben dafür, das Wort steht für diese Gewohnheit, das Wort Institution. Das Universale liegt im Gebrauch des Wortes. Die Allgemeinheit, die in dem Begriff Apfel liegt, die besteht in nichts anderem, als dass wir alle gemeinsam sozusagen eine Einstellung haben oder eine Tendenz haben, zu einem Ding, einer bestimmten Art Apfel zu sagen in den entsprechenden Situationen, und zu allen anderen Dingen, wie zum Beispiel zu sowas oder zu sowas, eben nicht zu sagen, das ist ein Apfel. Das ist diese, das ist das, was er meint, dass das eigentlich die Allgemeinheit ist. Man muss also prinzipiell unterscheiden, habe ich gesagt, nach seiner Auffassung, zwischen der Res, der Sache, selbst, der Vox, das ist das Wort als bloß linguistisch identifizierbare Einheit und dem eigentlichen Wort mit seiner Bedeutung. Ne? Also das entlastet ihn aber natürlich nicht, diese Unterscheidung entlastet ihn nicht davon, eine Antwort darauf zu geben, wie es mit diesen zusätzlichen abstrakten Gegenständen steht. Und da habe ich gesagt, rückt eben auch bei ihm der Begriff der Abstraktion selbst ins Zentrum. Und er denkt da durchaus auf einer Linie, die schon bei Boetius vorgezeichnet ist. Aber er hat eine ausführlichere und interessantere Theorie der Abstraktion als Boetius. Also Theorie der Abstraktion heißt, dass er diese abstrakten Gegenstände wie das Weiße, dass er die sozusagen dass er deren Erwerb, ja, oder deren Identifikation, ne, sozusagen erklärt in Bezug auf die Art und Weise, wie wir uns auf die Einzeldinge, denen diese Eigenschaften zukommen, beziehen. Und seine Idee ist da, also da spielt natürlich der Begriff der Gewohnheit eine große Rolle, eben dieser Begriff der Gewohnheit, seine Idee ist eben, da den Begriff Habitus ins Zentrum zu stellen. Das ist auch natürlich ein aristotelischer Begriff, Hexis. Die Attitüde, die Einstellung, aber vor allem auch die Gewohnheit, ne? Der Habitus. Die Haltung. Haltung, Attitüde, Einstellung, Gewohnheit. Als Habitus bezeichnet er nämlich sozusagen zweierlei, was in einer engen Verschränkung zueinander steht. Als Habitus bezeichnet er das Verhältnis der Dinge zueinander. Also solche Sachen wie, dass Äpfel nicht zu den Dingen gehören, die wie Wolken über den Himmel ziehen oder so. Ja? Oder dass Äpfel nicht zu den Dingen gehören, die sich in derselben Weise in irgendwie ganz was anderes auflösen, wie zum Beispiel Eis. Und solche Sachen, also wie sie sich verhalten, ja? Wie Äpfel sich verhalten in ihrer Interaktion mit anderen Gegenständen. Also dass er zum Beispiel, wenn man Apfel auf einen Tisch legt und man kippt den Tisch, dass er dann runterrollt und solche Sachen. Also der Schwerkraft ausgesetzt ist und so. Also das Verhältnis der Dinge zueinander. Aber Habitus bezeichnet zugleich, dasselbe Wort bezeichnet zugleich unsere Einstellung zu den Dingen. Also, dass wir sie beobachten, dass wir Erfahrungen mit ihnen und die Art von Erfahrung, die wir mit ihnen machen. Ja? Und in dieser Doppelung oder in der Verschränkung davon haben wir eben einen Bezug auf die Abstrakta. Und also da spricht er dann, ein sehr interessanter Punkt ist, oder ein signifikanter Punkt ist, dass er da dann von so einem Abstraktum wie Apfel, ja, durchaus in aristotelischer Weise, dass er von diesem Abstraktum als von einer Form spricht. Also Sie wissen ja, jetzt in Klammer vielleicht, Strichpunkt hoffentlich, dass das Wort Eidos bei Aristoteles sozusagen so eine charakteristische Doppelbedeutung hat. Nicht? Das Eidos ist eben, heißt eben sowohl Art wie auch Form. Ja? Und zwar, wir hätten ja heute sozusagen die Tendenz zu sagen, nicht nur Form, sondern auch vorstellbare Form. Ja? Das ist bei Aristoteles nicht ganz so. Aber es heißt eben sowohl Art wie auch Form. Und in diesem Sinn spricht auch Also wenn Aristoteles sagt, das, was den Apfel ausmacht, im Unterschied zu anderen Obstarten oder so, das ist die Form des Apfels. Ja? Und da wird darunter eben nicht nur verstanden, wie er ausschaut, sondern wird auch dasjenige verstanden, was unter anderem dafür verantwortlich ist, dass wenn man einen Apfel in den Kreislauf der Natur schmeißt, sozusagen aus ihm wieder ein Apfel wird. Also das, was sozusagen das Apfelsein von Äpfeln erhält, also die Form in der Form eingeschlossen, nicht nur wie er ausschaut, dass er so was Bunkertes, Rundliches ist und so, oder wie er schmeckt, sondern da ist unter Form auch sozusagen die Fähigkeit eines Apfels zu verstehen, in diesen Zyklus einzutreten von Samen, Baum, Blüte, Frucht und so weiter. Ja, das ist sehr, sehr ein wichtiger Punkt. Und die Idee von Abelard ist jetzt die, der spricht auch, so diese Abstrakta, die spricht er auch als Formen an. Und zwar sagt er, das ist eine Forma communis, also Apfel ist eine Forma communis. Aber sein Punkt ist der, er unterscheidet die Forma communis von der Form des Dinges selbst. Ja, also da trennt sich eben genau sozusagen diese aristotelische Idee von dem, was in dem Ding selbst so quasi seine Identität ausmacht als Form. Und davon trennt sich jetzt ab, das, was ich vorher angesprochen habe, das Eidos sozusagen als vorstellbare Form. Ne? Und das ist hier mit dieser Forma communis. Also dieses communis heißt bei dem Abelard weniger oder nicht nur, dass mit der Form das gemeint ist, was allen Äpfeln gemeinsam ist, sondern das heißt vor allem auch, dass mit der Form das gemeint ist, was wir alle unter einem Apfel verstehen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt natürlich, dass er das unterscheidet. Da treten zwei ganz, ganz wichtige Sachen auseinander. Und das ist eben deswegen, weil er den Habitus nicht nur als ein Verhältnis der Dinge zueinander betrachtet, sondern zugleich auch sozusagen unter Habitus versteht unsere Einstellung zu diesen Dingen und ihren jeweiligen Verhältnissen. Also das bringt natürlich ganz stark jetzt diesen, wie man sagen würde, Erkenntnisaspekt oder den kognitiven Aspekt sozusagen zur Geltung in diesen ontologischen Fragen. Dass wir, wie wir es verstehen, nicht? Das ist es, was es nicht nur allein, aber eben auch ausmacht, was die Form eines Apfels ist. Die zwei Bedeutungen von Eidos sozusagen trennen sich. Und da gibt es dann bei Abelard eben so einen Satz wie Etsi nulla res sit quam intelligo aliquid tamen intelligo. Also wenn es nicht eine Sache ist, die ich einsehe oder verstehe, dann ist es doch etwas, was ich einsehe oder verstehe. Das haben sie wieder genau, dieses Problem. Also es gibt so ein abstraktes Etwas, das meinem Verstehen korrespondiert. Da haben sie bei Anselm im ontologischen Gottesbeweis den Punkt, dass er sich darauf verlässt, wenn wir sagen, wenn wir annehmen, der Incipiens hat verstanden, was dieser Ausdruck bedeutet, dann heißt es eben, es gibt etwas in seinem Verstand. Was dann die Frage ist, dann ist das, was in seinem Verstand ist, nur in seinem Verstand oder muss das auch in Wirklichkeit existieren? Und zweite Stufe bei Anselm, sozusagen, dass man aufpassen muss, auf was man sich da einlässt, wenn man sagt, es existiert sowas. Da habe ich Ihnen extra aus dem Monologion diese Stelle vorgelesen über das Nichts. Ne? Dass wenn wir sagen, Gott hat die Welt aus dem Nichts erschaffen, wir eben nicht annehmen müssen, auch nicht für diese beschränkte Szenerie, dass es da etwas gibt, was das Nichts ist, an dem Gott irgendwie herummanipuliert hat und dann hat er daraus die Welt gemacht oder sowas. Ne? Sondern es heißt nur, es gibt nicht irgendetwas, woraus er die Welt geschaffen hat. Auch nichts, was sozusagen nichts mit großem N gewesen wäre. Und darauf spielt das natürlich auch an, was der da sagt. Auch wenn es gar nicht irgendeine Sache, welcher Art auch immer sein mag, die ich hier einsehe oder verstehe, so ist es doch etwas, was ich verstehe. Das heißt, dass man den Ausdruck etwas sozusagen anders rekonstruieren muss. Das haben wir vorige Woche da dann ja noch einmal kurz mit dem Bertrand Russell verglichen. Das ist eben diese Sache, die wir da bei Anselm besprochen haben. Nach Abelard, wir sprechen jetzt hier weiter nicht, das machen wir auch nicht wirklich zu einem Prüfungsgegenstand, aber ich gebe Ihnen einen Eindruck davon, wie dann in der Zeit nach Abelard im Hochmittelalter so eine, wie soll man sagen, beileibe nicht die allerkomplexeste, aber sozusagen eine etwas ausgereifte Variante dieser sogenannten Suppositionstheorie ausschaut. Ja? Also der Ausdruck Supposition ist dann in dieser Theorie sozusagen ein Ersatz oder mehr oder weniger der Nachfolger des Ausdrucks Appellatio. Ne? Also man unterscheidet dann in diesen Suppositionstheorien, geht es genau um diesen Unterschied zwischen, primär genau um diesen Unterschied zwischen Significatio, also Bedeutung, wo wir uns nicht auf eine Existenz einlassen müssen, und Appellatio, der Gegenstand, auf den wir uns mit dem Ausdruck beziehen. Und die Suppositionstheorie ist eben eine Theorie der Referenz, genau genommen. Nicht? Das ist eine Theorie der Appellatio, speziell. Eine Theorie der Appellatio. Und macht in der Appellatio verschiedene Unterscheidungen. Sie sehen, dass das eben genau das Thema ist, das wir haben, weil ja seit diesem Gilbert von Poitiers es sozusagen Appellationen von verschiedenem Typ gibt, nicht? Auf singuläre Einzelgegenstände und Appellationen auf abstrakter. Wenn einer sagt, wir können bei jedem Ausdruck eine Appellatio von der Significatio unterscheiden, dann müssen wir sowas wie abstrakte Gegenstände in irgendeiner Form zulassen. Und das ist jetzt genau eine Theorie der, heute würde man sagen, eine Referenztheorie, die Suppositionstheorie, oder eine Theorie der Denotation oder so. Die Anwendung eines Terminus, eines Ausdrucks für etwas, und zwar im Gegensatz zur Significatio, die dann mit der Signifikation über diesen Terminus etwas aussagt. Und da gibt es eine Gabelung in drei große Typen sozusagen der Referenz. Das ist die Suppositio Materialis. Also es geht hier immer darum, dass ein bestimmter Ausdruck für etwas anderes steht. Und im Speziellen dann jeweils darum, wofür er steht und in welcher Weise er dafür steht. Und in Suppositio Materialis steht ein Ausdruck für sich selbst. Also das Beispiel hier, das der Bimborg, das ist ein Buch, das heißt Logik und Semantik im Mittelalter, ist Homo est nomen. Also der Ausdruck, um den es geht, der Ausdruck, um den es geht, ist in Blockschrift, ne? Homo und est nomen, dann steht das Wort Homo eben für sich selbst. Ne? Weil von ihm selbst ausgesagt wird, dass es ein Hauptwort ist. Oder wir könnten auch sagen, Homo hat vier Buchstaben. Das ist auch Suppositio Materialis. Dann steht Homo eben für sich selbst. Wir müssen auf das Wort, über das da etwas gesagt wird, selbst schauen, um zu sehen, ob es stimmt. Wenn dort steht Pfandleihhaus und es geht weiter mit hat vier Buchstaben, dann müssen wir eben die Buchstaben von dem aufgeschriebenen Wort Pfandleihhaus zählen, und wenn wir bei vier sind und zählen, da kommen noch welche, wissen wir, der Satz ist falsch. Aber wir brauchen nicht in ein Pfandleihhaus gehen. Wir brauchen uns überhaupt nicht wegbewegen von dem Ort, wo wir sind. Verstehen Sie? Das ist Suppositio Materialis, weil der Ausdruck für sich selber steht. Das ist eine Art, für etwas zu stehen, aber eben für sich selber als sprachlichen Ausdruck steht. Dann das zweite ist Suppositio Simplex. Suppositio Simplex Da steht der Ausdruck für den Allgemeinbegriff als solchen oder für den ganzen Inhalt, der, um den es sich handelt. Zum Beispiel in so einem Homo wieder est Spezies. Also es ist jetzt wurscht, ob wir Genus oder Spezies sagen. Also sagen wir von mir aus Art. Mensch ist eine Art von Lebewesen. Mensch ist eine Art. Ja? Da wird etwas über das Allgemeine gesagt, was von diesem Ausdruck bezeichnet wird. Ne? Hier wird über das Allgemeine, das von diesem Ausdruck bezeichnet, das Wort selber, das hier steht, ist keine Spezies. Das Wort selber, das hier steht, ist eine Inskription aus Kreide auf einer grünen Tafel. Ja? Und hat vier Buchstaben. Und kann man noch ein paar andere Sachen auch drüber sagen. Aber das Allgemeine als Ganzes und als solches genommen, wofür dieses Wort steht, oder wovon angenommen wird, dass es dafür steht, das ist eine Art. Ja? Das Allgemeine ist von der Art Art. Das Allgemeine könnte auch von der Art, na, was sein? Akzidenz, na, zum Beispiel. Ein Allgemeines von der Art Akzidenz. Stupsnasigkeit ist mein Beispiel. Das ist das, seit Aristoteles das Beispiel für ein Akzidenz, die Stupsnasigkeit des Sokrates. Na? Stupsnasigkeit ist ein Akzidenz. Ne? Das ist klar. Und dann Suppositio Personalis, das ist das sozusagen, das ist das, was heute sozusagen als Kern der Referenz oder des Referenzproblems gedacht wird. Sie müssen immer denken, in dieser Suppositionstheorie geht es um das, was heute Referenz heißt. Wenn Sie heute ein Buch lesen, wo drauf steht die Referenzproblematik, da gibt es eins, das empfehle ich Ihnen sehr, von einem gewissen Armando Benchivenga, dann geht es um das. Und im Kern von dem, was dort drinnen steht, in diesen Büchern über Referenzproblematik, handelt es sich um das, was hier in dieser alten Theorie Suppositio Personalis heißt, nämlich die Anwendung des Ausdrucks auf ein, wie der Pinborg hier schreibt, extramentales Suppositum, also auf ein unabhängig von unserer Konzeptionskraft existierendes Ding. Zum Beispiel wie in dem Satz, und da wird es jetzt dann ein bisschen komplizierter, in dem Satz omnis homo, also es geht wieder um den Ausdruck homo, est animal. Jeder Mensch ist ein Tier. Da bezieht sich das Wort Homo jetzt natürlich nicht auf die, da bezeichnet es nicht die Spezies, sondern es bezeichnet die Menschen. Ja? Hier bezeichnet das Wort Homo die Menschen, als Menschen. Und da gibt es dann sehr, sehr adrette Einteilungen, das ist sozusagen das Kernstück und da wird auch eigentlich immer dann weiter differenziert. Da wird dann ganz scharf differenziert zwischen verschiedenen Arten, verschiedenen Typen, sozusagen, wie dieser Bezug auf die wirklichen Menschen sozusagen beansprucht oder gestaltet sein kann. Also da gibt es da eine Grenzfall, ist eher der Bezug auf einen einzelnen Menschen. Das ist eben dann der Fall bei Eigennamen. Bei einem Eigennamen ist es eben so, was ist das Beispiel hier, Sokrates Kurit, Sokrates Rent. Da ist der Ausdruck Sokrates und der bezieht sich dann auf einen einzelnen Menschen. Das ist Suppositio Personalis Discreta. Und das ist aber sozusagen nur ein Extremfall. Viel, viel breiter und daher auch auffächerungswürdig ist der Fall der Suppositio Personalis Communis, wo es eben nicht ein Einzelner ist, sondern immer mehrere sind. Und da gibt es auch verschiedene Fälle, also da gibt es dann die Suppositio Communis Determinata, ein gewisser Mensch reint, und dann gibt es die Suppositio Communis Confusa, die kann einfach, das ist dann ganz lustig, da, was da für Unterschiede gemacht werden, nicht? Aber die existieren alle wirklich natürlich, das sind alles Unterschiede, die man auch wirklich rekonstruieren können müsste. Das ist die Suppositio Confusa, also Communis Confusa, die einfach nur so ist, Omnis Homo est Animae, wobei Animae dann das das entscheidende Wort ist. Omnis Homo est Animal, und jetzt schreiben wir nicht Homo groß, sondern Animal groß. Und zwar, wenn das so gemeint ist, dass wir eben nicht schließen dürfen, dass jeder Mensch dieses eine Tier ist, sondern jeder Mensch ist sein eigenes Tier. Jeder Mensch ist sich selbst Tier, ne? Und sozusagen auf seine jeweils eigene Art und Weise. Ne? Im Gegensatz zu Omnis Homo est Animal, wo der Schluss erlaubt wäre, wo man daraus schließen könnte, dieser Mensch ist ein Tier. Dann geht das Homo sozusagen auf den einzelnen Menschen, aber unbestimmt, welcher es ist. Ne? Und zwar auf alle. Also das ist dann eine Theorie der Quantifikation eigentlich, die hier beginnt, die hier, heute würde man sagen, eine Quantifikationstheorie, die die Unterscheidung der Suppositio Persona. Also was Sie sich merken sollten, ist eigentlich nur Folgendes davon, dass das eine unglaublich komplizierte Theorie ist, erstens. Zweitens sollten Sie sich merken, dass sie sehr, sehr aktuell und sehr modern ist, dass es fast nur um Sachen geht in dieser Theorie, die auch heute noch diskutiert werden und große Probleme für die theoretische Philosophie darstellen, wenn auch in einer völlig anderen Terminologie. Ja, das sollten Sie wissen. Dann sollten Sie wissen, dass der Ausdruck Suppositio sozusagen der Nachfolgeausdruck für Appellatio ist. Ja? Und sozusagen wir beides eben als Begriffe für Referenz verstehen. Und dann sollten Sie eigentlich auch noch wissen, diese drei großen Unterscheidungen, Suppositio Materialis, der Ausdruck steht für sich selbst, Suppositio Simplex, der Ausdruck steht für das Allgemeine, das mit ihm verbunden werden kann, und Suppositio Personalis, der Ausdruck steht in dieser oder jener Weise für das oder die tatsächlichen Dinge, die unter dieses Allgemeine fallen. Entweder für alle oder in ihrer Gesamtheit oder Teil. Na, ja. Aber diese Unterscheidungen, die da machen, das sind schon im Grund die gleichen Unterscheidungen, die in der sprachanalytischen Philosophie des 20. Jahrhunderts zum Beispiel Bertrand Russell versucht zu machen. Bei der Unterscheidung zwischen singulären und allgemeinen kennzeichnenden Ausdrücken und so weiter. Das ist das. Zu Abelard muss man dazu sagen, dass er auch natürlich, dass er auch eine sehr, sehr große, also nicht nur diese Bedeutung hat, sondern auch in einer anderen Hinsicht ein ganz wesentlicher Autor ist. Er hat eine sehr, sehr er ist auch wichtig in der Traditionslinie dieser Frage des Diskutierens über die Aussagen der Heiligen Schrift und der Kirchenväter. Also in dieser Frage, er ist nicht nur insofern ein Erbe dieser Linie von Scotus Erugena über Anselm und so, in der logisch-semantischen Hinsicht, sondern auch in der Hinsicht auf dieses Problem, auf dieses dahinterstehende Problem des Verhältnisses von Autorität und Rationalität und der Frage der Interpretationsbedürftigkeit der Autoritäten. Müssen wir den Autoritäten einfach so glauben, also so quasi schon vorher mit dem geparkten Knie hinein, ne? Sozusagen schon so reingehen, oder Oder muss das zuerst interpretiert werden? Ne? Müssen wir uns denen zuerst mal... Also, und da ist er eben sehr, sehr wichtig, weil er so eine Sammlung von Zitaten zusammengestellt hat. Das ist jetzt etwas, was Sie wissen müssen. Eine Sammlung von Zitaten der Kirchenväter zusammengestellt hat, extra unter dem Gesichtspunkt, dass die alle Widersprüche sind. Und der Text, diese Sammlung hat auch den eigenen, hat auch einen sehr sprechenden Titel, das heißt Sic et Non. Und dadurch zeigt er eben, da zeigt, also Widersprüchlichkeiten, da zeigt er eben, was 158 solche Sachen sind. Das. Also 158 solche Eintragungen hat, aber der sagt das und zugleich sagt er das, was soll man machen? Ne? Und da kommt der Nächste, der sagt das und dann zugleich sagt er das, was soll man machen? Und der sagt das und der andere, der doch genauso gescheit ist, sagt das, was soll man da machen? Ne? So, also zum Beispiel das erste, die Questiones heißen die. Ne? Die erste, Papst Gregor der Große, Ende 6. Jahrhundert, hat gesagt, Glaube darf nicht durch Vernunft erreicht werden. Ne? Also das ist ein Kniebeuger. Ne? Glaube darf nicht durch Vernunft erreicht werden. Aber zugleich hat er gesagt, die Heiden müssen mit Vernunftargumenten bekehrt werden. Was soll man machen? Ne? Der hat beides gesagt. So. Und was Abelard sozusagen daraus zieht, ist nicht so sehr, dass er versucht, die einzelnen Widersprüche aufzulösen, sondern das ist allgemeine Regeln zu finden, wie wir überhaupt damit umgehen sollen. Und das ist vielleicht ein Ausdruck, also es geht ihm hauptsächlich darum zu sagen, dass das uns als erstes einmal ganz sicher zeigt, dass wir diese Aussagen interpretieren müssen. Wir können sie nicht ganz einfach glauben, weil wenn es nur darum geht, sie zu glauben, dann kann man genauso gut das eine glauben wie das andere glauben, aber man kann nicht beides glauben. Ne? Also sind sie interpretationsbedürftig. Und was er liefert dort in diesem Text, das ist sozusagen eine Anleitung, in welchen Richtungen oder so ein paar sehr einfache Regeln für die Interpretation. Die sogenannten Konkordanzregeln heißen die. Die Konkordanzregeln des Abelard. Also, die spielen eine große Rolle, also überhaupt in der Geschichte der Philosophie und natürlich auch in der Geschichte der Geisteswissenschaften überhaupt, ne? Solche Konkordanzregeln. Erste Regel, das ist eine, die dann interessanterweise auch bei Descartes noch als eine Regel für den Umgang mit dem eigenen Intellekt auftaucht. Man soll immer zuerst glauben, dass man selber der Dumme ist, bevor man den anderen. Also es hat keinen Sinn, beim Interpretieren eines Textes davon auszugehen, dass der deppert ist. Ja? Sondern wenn man es nicht versteht, muss man immer zuerst mal bei sich selber nachschauen. Ja? Ob man fit genug ist, ob man nicht eh schon zu viel getrunken hat oder ob man überhaupt nicht vielleicht noch ein Studium dazwischen legen sollte, bevor man sich mit solchen Fragen beschäftigt und so weiter. So, zweite Regel, Bedeutungen unterscheiden. Wo die Möglichkeit besteht, sozusagen auf semantischem Weg in der Unterscheidung von verschiedenen Bedeutungen eine Klarheit zu schaffen, dort soll man das tun. Ja? Also wenn man das Gefühl hat, aha, der kommt deswegen zu den Widersprüchen, weil er den Ausdruck einmal so und einmal so versteht. Ne? Drittens, der Aufruf zur Textkritik. Was ist das überhaupt, was ich da interpretiere? Ist das überhaupt in Ordnung? Ist das verlässlich und so weiter? Viertens, man muss sich bewusst halten, dass auch große Autoritäten ihre Meinung ändern können und von einer nicht ganz richtigen zu einer besseren Auffassung einer Sache gelangen können. Soweit ich das verstehen kann, ich habe das Buch nie gelesen, wirklich selber, rechnen da nicht mit dem Fall, dass sie von einer wahren zu einer falschen Meinung übergehen, aber das ist natürlich auch möglich. Ein sehr interessanter, also ein Punkt ist, dass man eben immer den Kontext berücksichtigen muss, in dem einer was gesagt hat. Und da gibt es einen anderen Punkt, auf den er extra aufmerksam macht, der sehr, sehr interessant ist, der eine Art von Spezialfall dieser Kontextabhängigkeit ist, nämlich, dass man insbesondere darauf schauen muss, ob es sich um einen esoterischen oder einen exoterischen Kontext handelt. Das ist sehr, sehr wichtig. Also man muss, wenn man so einen Text interpretiert, schauen, für wen der eigentlich geschrieben ist. Ob der geschrieben ist für solche, die auf dem Gebiet schon ein Vorwissen haben oder gar Experten sind, dann ist er ein esoterischer Text, oder ob er ein exoterischer Text ist, wo der Autor, damit er überhaupt irgendeine Botschaft rüberbringt, darauf verzichten muss, gewisse Differenzierungen zu machen. Das spielt natürlich eine große Rolle. Also das sind schon so Regeln, die dann später, wie wir sehen werden, im Humanismus sozusagen eine große Rolle spielen. Also das sind schon Grundregeln einer modernen Hermeneutik und nicht nur sozusagen einer an die Bibelinterpretation gebundenen Hermeneutik. Da gibt es dann noch einen Mann, von dem Sie sich den Namen merken müssen und vielleicht nur den Buchtitel merken müssen, der in dieser Linie dann besonders wichtig ist, Petrus Lombardus. Der ist so 20 Jahre nach dem Abelard gestorben, 1160 ungefähr, also auch 12. Jahrhundert. Und von dem gibt's, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Sententiarum Libri Quator, also die Sentenzen des Petrus Lombardus, sagt man, ja. Die Sentenzen, das ist das, was Sie sich merken müssen. Sie müssen sich den Namen Lombardus merken und dass das Buch, das er geschrieben hat, die Sentenzen heißt, Sententiarum Libri Quator. Und das ist eine Sammlung der wichtigsten Lehren, das ist sozusagen nochmal eine Systematisierung, eine weitere Systematisierung dieses Sic et Non. Mit Schwerpunkt auf Systematisierung vom Thema her und ein bisschen weniger dieses Provokante der Widersprüchlichkeit. Eine Sammlung sozusagen der wichtigsten Lehrsätze, die auch im Theologieunterricht zu diskutieren sind. Also ein Handbuch für den Unterricht, für Theologen und insbesondere auch für den Philosophieunterricht für Theologen ist das, ja. Und zwar mit einem quasi thematischen Aufbau. Also das ist in vier große Teile eingeteilt, sozusagen die Themen, die da behandelt werden. Der erste Teil behandelt, Themen, wo es um Sachen geht, die jenseits sind, die man nie ganz verstehen werden, aber die für uns eine große Rolle spielen und über die es sich lohnt zu meditieren und trotzdem lohnt nachzudenken. Das Stichwort, das es im ersten Teil gibt, ist das Wort frui, genießen. Frui, ich genieße. Also was man nur genießen und nicht sozusagen wirklich erforschen und zerlegen und rekonstruieren kann. Das sind eben zum Beispiel genau, das ist ganz typisch, ne? Das ist schon auch eine Stellungnahme, die da drinnen steckt. Dort tauchen alle die Themen auf, die ich vor zwei Stunden, glaube ich, als die charakteristischen Verstandesrätsel bezeichnet habe, die sagen wie die Prädestination, die Dreifaltigkeit und so. Und die werden von ihm von vornherein in ein Kapitel gesteckt, wo er sagt, also ganz werden wir das nie verstehen. Nicht? Aber es ist wichtig für uns. Nicht? Es ist wichtig für uns, daran zu glauben. Und daran zu glauben heißt nicht nur sagen, ich glaube es, sondern heißt auch, es sozusagen in unserem Herzen erwägen und so weiter und so weiter. Und das zweite und dritte Kapitel widmet sich den Dingen, die gebraucht werden können. Utor uti ist das Stichwort. Der Mensch, die Gnade, die Tugend, die Gebote. Nicht? Die Gebote und die Tugend, ne? Das sind so typische Themabereiche. Die Gebote sind wirklich eben was, wo es darauf ankommt, dass man es genau versteht. Ne? Und wenn man sie ja wirklich befolgen soll. Und wenn man es nicht befolgt, wird man ja bestraft. Ne? Und mit der Tugend ist es genauso. Und dann gibt es noch ein viertes Buch, das behandelt Das behandelt sehr interessante Sachen eigentlich. Nicht? Also die Sakramente werden dort behandelt und noch allgemeiner die Zeichen insgesamt. Insofern ist das so was, was dann auch, das sind Einteilungen, um die es da geht. Also diese Einteilung in vier Bücher, aber eigentlich in drei große Themenbereiche, mit denen wir dann später nochmal zu tun bekommen. Hier ist das sozusagen ein Theologielehrbuch. Aber diese Einteilung entspricht sehr, sehr grob, aber doch in einer gewissen Weise dann auch Einteilungen, die ganz woanders vorgenommen werden, zum Beispiel in dem großen Bereich des magischen Wissens, dann in der Renaissance-Philosophie, da werden wir extra drüber. Das Allerwichtigste an diesem Lombardus, den muss man nicht lesen, aber das Wichtigste an dem ist zu wissen, dass das Lehrbuch schlechthin bis weit ins 16. Jahrhundert gewesen ist. Das ist ein Buch, das irrsinnig lang gewirkt hat, hunderte Jahre lang war das Theologie-Lehrbuch schlechthin. Damit machen wir jetzt Schluss mit einem Abschnitt, mit einem sozusagen historischen Abschnitt und kommen zu dem, was man das eigentliche Hochmittelalter nennt. Und der nächste große Name auf unserem Programm ist natürlich überhaupt sozusagen der größte Name, den es da gibt, ist eben Thomas von Aquino. Also der ist eben der Denker, der maßgebliche, für viele der maßgebliche Intellektuelle des 13. Jahrhunderts, also von 1200, also der hat genau die zwei mittleren Viertel des 13. Jahrhunderts gelebt, von 1224 bis 1275. Also auch ziemlich genau eine Generation nach Abelard. Und diese Zeit, dieser Generationsunterschied als Zeit, als Periode genommen, das ist wirklich eine Zeit sehr, sehr großer Veränderungen gewesen. Wobei das natürlich auch jetzt wieder nicht heißen soll, dass das lauter Veränderungen gewesen wären, die wie irgendwelche Erdbeben oder schlagartig da jetzt da plötzlich stattgefunden hätten. Sondern natürlich handelt es sich dabei um Prozesse, die auch schon sehr viel früher begonnen haben und eben in dieser Phase manifest werden. Oder deren Wirkungen in dieser Phase manifest werden. Und vor allem Veränderungen, die dadurch manifest werden in dieser Periode, dass sie gegenseitig in Beziehung treten zueinander. Ja? Also dass sie sich sozusagen Veränderungen, die in einer Dimension stattfinden, mit Veränderungen, die in einer anderen stattgefunden haben, sozusagen konvergieren und dann etwas auslösen und bewirken. Und das geht natürlich über die Grenzen, über viele große Grenzen hinweg. Also zum Beispiel Veränderungen, die im Grenzbereich von oder in einer neuen Interaktion zwischen dem Bereich der Ökonomie und dem der Erziehung stattfinden. Oder zwischen dem, was Religion ist, Religion und Zusammenhang mit reflektierter Religiosität und theologischem Wissen und so weiter auf der einen Seite und Veränderungen in der Schrift- und Buchkultur auf der anderen Seite. Ja? Also in der, wie man heute sagen würde, Informations- oder Kommunikationstechnologie. Oder Veränderungen in dem Verhältnis von Religion, Kunst und Politik zum Beispiel. Das ist ein sehr, sehr wichtiger, ganz, ganz wichtiger Bereich. Also wie sozusagen einerseits wie sich sozusagen das Verhältnis von Politik und Kunst sozusagen verändert, und zwar hauptsächlich in der Veränderung des Stellenwerts des Religiösen. Also da müssen Sie zum Beispiel denken, was für ein großer Unterschied da besteht. Einerseits zwischen der Repräsentationskultur in der karolingischen Zeit, also wo ja auch der ganze Reichtum, der da aus dem Boden und aus den Untertanen gezogen worden ist, zu einem enormen Maß sozusagen in Prunk umgesetzt worden ist, also in Luxus umgesetzt worden, in repräsentativen Luxus, dass ein Luxus war und ein Prunk, der hauptsächlich bestimmt war davon, dass der Herrscher sich bewegt hat, umhergezogen ist. Ja? Also das war ein Prunk, der sozusagen mitgenommen hat werden müssen, ja? Der in Bewegung war. Und dann sind die da gewesen, haben sie dort aufgebaut und dann sind von überall die Leute gekommen und haben solche Augen gemacht, ne? Und haben sie halt dann alles erzählen lassen. Ne? So, ja, der umherziehende Prunk. Und auf der anderen Seite, eben was wir heute noch ein paar Mal ansprechen werden, der stationäre Prunk, die unglaublichen Investitionen in den Kathedralbau im 13., 14. Jahrhundert. Ne? Also das ist ganz was anderes. Ne? Das ist eine vollkommen andere, also worum es da geht, das ist Kunst. Das ist, sind alles Dinge, also wenn man da über die Sachen im Einzelnen reden wollte, müsste man einen Kunsthistoriker natürlich fragen, worum es da geht. Aber das hat ganz enge Zusammenhänge mit der Frage der, der Mobilität und mit der Art, wie sich die politische Souveränität sozusagen artikuliert und repräsentiert. Also das sind sehr, sehr wichtige Dinge, um die es da geht. Seit dem 11. Jahrhundert gibt es sowas, also wenn es sozusagen eine Periode gibt, die Fachleute wirklich als eine dunkle Periode bezeichnen im Mittelalter, dann ist das ja hauptsächlich das 10. Jahrhundert ungefähr. Und ab dem 11. Jahrhundert gibt es in Europa auch so etwas wie eine ganz langsame ökonomische Erholung. Allerdings funktioniert das, so wie wir annehmen können, dass es jetzt dann auch bei uns funktionieren wird, wenn es eine Erholung gibt, in der jetzigen sozusagen ökonomischen oder Finanzkrise, funktioniert diese Erholung sehr, sehr ungleich. Sozusagen, also es gibt einen scharfen Unterschied zwischen denen, die von dieser Erholung profitieren und denen, die nicht davon profitieren. Also wenn man von Erholung spricht, muss einem immer klar sein, dass man das aus einem bestimmten abstrakten Gesichtspunkt macht. Und die, die in dieser Zeit, also vom 11. bis zum 14. Jahrhundert ungefähr, hauptsächlich davon profitiert haben, von dieser Erholung, das war die Kirche. Die Kirche war, die Kirche und die Orden, das waren die Institutionen, die hauptsächlich von der ökonomischen Erholung profitiert haben. Die haben Zins und Pacht und so weiter und Abgaben eingehoben von der landarbeitenden Bevölkerung. Aber zugleich in dieser Phase, also vom 11. Jahrhundert bis in diese Phase zum Mitte des 13. Jahrhunderts hin, zugleich haben sie auch eine Gegenbewegung, nämlich das Wiedererstarken oder die Rekonstitution der Städte. Die Städte waren, ja, also was in römischer Zeit Städte waren, war ja zum Großteil wirklich total kaputt. Also da war nichts da, außer die Steine. Die Steine sind allerdings tatsächlich dann wiederverwendet worden. Also viele sozusagen von den großen Bauvorhaben der Städte und auch der Kirchen im Zusammenhang mit den Städten wären gar nicht möglich gewesen, ohne dass die Steine, die man dabei verwendet hat, schon vor Ort waren, sozusagen in der Form von Ruinen oder dass man sie aus dem Boden herausholen konnte. Also das Aufkommen der Städte, das ist eine langsame Sache. Zunächst einmal handelt es sich natürlich, und da gibt es natürlich Konvergenzbereiche. Also es gibt jetzt Bereiche, dann zeichnen sich immer deutlicher Bereiche der Konvergenz zwischen diesem Aufkommen der Städte und sozusagen der ökonomischen Macht der Kirche ab. Also eben Bauvorhaben der Bischöfe, die jetzt nicht einfach nur sozusagen neue Klosteranlagen irgendwo im Wald sind oder oben auf einem Berg, sondern eben in und bei den Städten. Also das deutlichste Beispiel, das Paradebeispiel schlechthin, ist eben Saint-Denis bei Paris. Da sagt man eben, das ist die klassische gotische Kathedrale, die erste. Das ist sozusagen die Initialzündung. Das war schon 1130 ein Kloster. 1140 hat man mit dem Bau dieser Kathedrale begonnen. Und diese Kathedrale ist eben von Anfang an nicht einfach, also die ist eine Kirche und nicht ein Kloster. Aber es ist ganz wesentlich zu sehen, dass sie nicht nur eine Kirche ist. Es ist nicht nur ein Kirchenkomplex, sondern die Kathedrale ist von Anfang an sozusagen ein etwas komplexerer Modul. Also auch von der Bauanlage her besteht die Kathedrale nicht nur aus diesem Kirchengebäude, sondern muss so verstanden werden, dass sie eben den Sitz oder ein Haus für den Bischof integriert, eine Schule integriert, ein Gästehaus integriert und unter Umständen auch sowas wie ein, also ein Hotel, so quasi, und auch sowas wie ein Spital eventuell integriert. Das heißt, die Kathedrale, also die an einem Stadtrand typischerweise, weil dort die meisten Steine vorhanden waren, erbaute Kathedrale, ist sozusagen eine Initiative der Kirche oder des Bischofs, der lokalen kirchlichen Administration, mit einem expliziten und gewollten Bezug zu der Stadt. Das ist ganz entscheidend, und dass sie eben auch eine Schule bin. Ich lese Ihnen was vor aus einem sehr hübschen Buch, kurz Georges Duby, Europa im Mittelalter, über die Kathedrale, das Haus des Volkes. Nicht? Die Kathedrale, ein Haus des Volkes, das ist ganz was anderes jetzt. Nicht? Ein Haus des Volkes, des städtischen Volkes. Sie beherrscht das Stadtbild. Sie ragt aus dieser Sammelstätte der Fruchtbarkeit hervor. Sie wacht über alles, was erzeugt und getauscht wird innerhalb einer Ortschaft, die außer ihr nur ein Gewirr von engen Gassen, Kloaken und Schweineställen aufzuweisen hat, dicht gedrängt, zusammengeballt. Eine kleine Stadt in unseren Augen. Also zum Beispiel wie Laon im 12. Jahrhundert, wie viele Menschen waren dort? Ein paar Tausend. Aber das Entscheidende, es ist nicht oben auf einem Hügel, weit weg von dieser Agglomeration, sondern es ist dort an der Mauer, es ragt über sie, an ihr angebaut oder aus ihr in die Höhe, ne? Über diesem Ding. Es stimmt, dass die städtische Vitalität aus der ländlichen Vitalität hervorging, dass die Stadt sich auch aus dem sie umgebenden Agrargebiet ernährt hat, ne? Das Material, das in den Handwerkstätten in der Stadt verarbeitet wurde, von den Bauern und von den Landarbeitern dort, stammt natürlich. Die Quelle des bürgerlichen Wohlstandes lag in den Feldern und so weiter. Ne? Darum sagt er, die Rinder, die man zum Schutz an der Spitze der Türme der Kathedrale von Laon angebracht hat, Rindsviecher, ne? Als Huldigung der bäuerlichen Arbeit, aber das steht da mit einem Fragezeichen hin. Das Geld, die Geldstücke, die zur Errichtung der Kathedrale von Hand zu Hand gingen, eine enorme Logistik natürlich, die da verlangt war, dieses Geld war zuvor durch Mühsal und Anstrengung der Bauern erworben worden. Die Städte aber wollten Abstand halten vom flachen Land, also sie waren abhängig von denen, wollten sich aber von ihnen unterscheiden. Ne? Der Bürger verachtet die Bauern und fürchtet sie, er verschanzt sich vor ihnen. Die Städte werden befestigt, es werden wieder Mauern errichtet, es zahlt sich aus, Mauern zu errichten, weil es was gibt, was man schützen will und so weiter. Die Stadt ist eine Festung, weil ihre Reichtümer verlockend und leicht zu nehmen sind und so. Ja? Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die Kathedralen und die jetzt mit den Kathedralen integrierten Schulen, die sogenannten Kathedralschulen, die bleiben Zentren der Lehre und auch der Wissenschaft noch sehr, sehr lange. Wir haben gesagt, wie wir da über das frühe Mittelalter und die Spätantike gesprochen haben, haben wir gesagt, das Entscheidende sind einfach die Klöster. Ne? Und jetzt haben wir etwas anderes, jetzt haben wir ein echtes Gegengewicht zu den Klöstern mit diesen Kathedralen und den Kathedralschulen. Das ist ein, wie soll man sagen, man soll es nicht unterschätzen. Es liegt sehr, es liegt sehr nahe zu sagen, ah, das ist einfach nur so eine Zwischenphase. Und das Nächste, was da ist, sind einfach die Universitäten. Nicht? Also es liegt sehr nahe zu sagen, na, im Mittelalter waren es im Kloster, im Frühmittelalter waren es im Kloster und ab dem Hochmittelalter geht es richtig los, da gibt es die Universitäten und so. Man sollte nicht vergessen, dass diese Kathedralschulen doch was Eigenes sind, weil die noch stärker natürlich in dem Regime sozusagen der Kirche eingehalten waren. Und es gibt, wo es schon große und bedeutende Universitäten existiert hat zu solchen Zeiten, noch immer sozusagen fast genauso wichtige Kathedralschulen, wie zum Beispiel in Köln, wo es eben keine Universität gegeben hat sehr lange, aber eine sehr berühmte und bedeutende Kathedralschule, an der Albertus Magnus gelehrt hat. Den Namen müssen wir werden über den nichts sagen, aber im Flasch steht natürlich was drinnen, glaube ich sogar von ihm oder was jetzt nicht genau, über ihn. Zeitgenosse und vor allem auch Lehrer des Thomas von Aquin. Der ist also im wesentlichen Stadien, das ist ein bedeutender Typ in der Philosophiegeschichte des Mittelalters und der ist eben an so eine Kathedralschule gebunden geblieben. Eine ganz besonders wichtige derartige Schule ist die sogenannte Schule von Chartres. Das ist, Chartres ist auch nicht weit von Paris. Das liegt, also Saint-Denis gehört ja heute zu Paris dazu, aber Chartres ist auch nicht sehr weit. Das liegt so zwischen Paris und Le Mans. Und also wenn man also auf der zweiten Hälfte dieses Weges zwischen Chartres und Le Mans, da liegt dann wieder auf halbem Weg ein Ort, der heißt, der hat ursprünglich Illier geheißen und heißt aber jetzt schon ziemlich lange, ein paar Jahrzehnte lang, Illier-Combray. Das ist der Ort, wo der Vater von Marcel Proust her ist und wo dieses Combray in dem Roman von Proust danach gebildet wurde. Das ist der einzige Ort in Frankreich, oder der sozusagen nach einem fiktiven Ort benannt worden ist. Also diese Schule von Chartres, die hat schon sehr viel länger, also Chartres war schon lange Bischofssitz. Möglicherweise haben dort auch unsere zwei alten Streithähne Berengar und Lanfranc studiert einmal, das weiß man nicht genau. Thierry von Chartres, das ist ein interessanter Name, das ist einer, der auch so in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts gelebt hat. Der ist ganz interessant, weil das ist eine unter Historikern sehr umstrittene Frage, die Einheitlichkeit dieser Schule von Chartres. Also die streiten sich auch, ja?
Wie heißt der fiktive Ort, also der dazwischen Chartres?
Ach so, nein, der Ort, in Wirklichkeit hat der Ort immer Illier geheißen. Und der Proust hat den Ort sozusagen in seinem Roman umgetauft. Ne? So war er beschreibt gewisse Elemente. Der hat auch dort immer seine Ferien verbracht, wo sein Vater her war. Der hat ihn umgetauft in Combray. Und irgendwann im 20. Jahrhundert haben die Bürger von Illier beschlossen, dass ihnen das so wichtig ist, dass nach Bindestrich dazwischen kommt. Und der Ort heißt jetzt eben so. Ne? Also bei dieser Schule von Chartres, wie gesagt, da ist sehr umstritten, wer da wirklich dazugehört hat und wer sozusagen einfach nur eine Zeit lang dort gelebt hat und ob gewisse Leute überhaupt jemals dort waren und so weiter. Aber was man darüber sagen kann, ist, dass in einer Zeit bis zur Mitte des, also im 12. Jahrhundert und im Anfang des 13. Jahrhunderts an dieser Schule eine untypisch hohe Bedeutung dem Quadrivium gegeben worden ist. Also dort sind Sachen unterrichtet worden, wie, also dort ist Geometrie unterrichtet worden. Und dort wurde auch diese Theorie, der hat auch eine Art von Naturphilosophie, der hat eine Naturphilosophie entwickelt, die sozusagen Ansätze, erste, ferne Ahnungen sozusagen einer mathematischen Naturwissenschaft beinhaltet. Das Wichtige daran ist, dass wenn sich jemand von Ihnen mal für das genau interessieren sollte, das Wichtige ist, dass das noch vor der eigentlichen Rezeption der aristotelischen naturphilosophischen Schriften liegt. Also das Interessante daran ist, das ist eine, sozusagen, das ist die höchst entwickelte voraristotelische Naturphilosophie im Mittelalter. Was dann kommt, steht alles schon total unter dem Eindruck der aristotelischen Physik und seiner anderen naturwissenschaftlichen Schriften über die Himmelskörper, über die Tiere und so weiter. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht sagen wir dann nachher noch einmal ein bisschen was drüber, wenn wir über Naturphilosophie direkt sprechen. Also zum Beispiel eine Idee von dieser Theorie von Charter, die eigentlich quasi schon ketzerisch ist, ne? Das ist gewesen, dass man sich die Sache so vorstellen soll, dass das, was Gott wirklich geschaffen hat, eben einfach die Elemente waren und die Entstehung von allen anderen Strukturen im Universum eigentlich auf die Interaktion der Elemente, vor allem auf die Wirkung des Feuers zurückgeht. Ja, also das ist schon eigentlich eine ziemlich moderne, eine moderne Idee, ne? Also das ist sozusagen fast schon eine Art Evolutionstheorie avant la lettre, ne? Was der da gehabt hat. Also das Zurückdrängen sozusagen der schöpferischen Kausalität auf einen Anfangsbereich und alles andere ist dann sozusagen Naturkausalität, wie man halt das vielleicht sagen könnte, etwas locker, kann man sagen, rennt von selber. Ne? Ja? Lauter.
Wie diese ketzerische Theorie angekommen ist.
Also ich weiß nicht, dass der irgendwie besondere Schwierigkeiten gehabt hätte. Ich glaube nicht, also das schaut nicht, also da habe ich nichts drin gefunden, habe nie was von dem selber gelesen. Also, ja, hingegen die aristotelische, die Rezeption der aristotelischen Naturphilosophie, das war eine eher mühsame Sache, nicht? Also da hat ja auch Thomas von Aquin nochmal nachgeben und was widerrufen müssen. Das ist aber dann in einem relativ kurzen Zeitraum, hat diese Streiterei eingegeben. Jetzt sage ich was über die Universitäten. Die Entstehung der Universitäten selbst, das ist ein weiterer ganz entscheidender Schritt. Die Emanzipation dessen, was wir Wissenschaft nennen, beginnt da. Die Emanzipation aus den theologischen Lehr- und Ausbildungsgängen. Nicht? Das wird mit den Universitäten sichtbar. An den Kathedralschulen, die Kathedralschulen lassen was herein oder lassen was zu, was in den Klöstern nicht der Fall war. Die müssen an den Kathedralschulen, können jetzt eben auch Bürger ausgebildet werden, die dann nicht Priester werden, sondern eben Kaufleute oder Wirtschaftstreibende oder sowas, ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Also die lassen etwas zu, was vorher nicht war, und die Universitäten sind sozusagen der Beginn der Emanzipation der Wissenschaft aus diesen theologischen Lehr- und Ausbildungsgängen heraus. Da spielen natürlich auch noch andere Faktoren eine große Rolle, und man darf, wenn man diese Zusammenhänge sich vergegenwärtigt, vor allem wenn man sie sich nur so grob vergegenwärtigt, wie wir das hier machen, natürlich nie vergessen, dass es immer auch Traditionswege gegeben hat, die außerhalb dieses Prozesses ablaufen. Also dass vor allem medizinisches und zum Teil juristisches Wissen auf immer schon tradiert worden ist in anderen Zusammenhängen, über die wir bisher da kein Wort verloren haben. Also die die Kaiser und die Regenten haben immer Berater gehabt in juristischen Dingen, die natürlich gewisse Kenntnisse, über gewisse Kenntnisse verfügen mussten, die sie irgendwo haben lernen müssen. Ne? Und neben dem medizinischen und dem juristischen natürlich vor allem ein Wissen im Zusammenhang mit der Kriegsführung, ne? Also der militärisch-technologische Komplex. Die Entstehung der Universitäten ist aber auch als solche ein sehr komplexer Prozess. Also die findet nicht nur in einem komplexen Umfeld statt, sondern die ist als solche eine nicht sozusagen eine einfache Sache, dass jemand sagt, schaut, ich habe da eine neue Organisationsform, das ist nicht sozusagen ich wollte jetzt sagen, das ist nicht eine Bologna-Reform. Ist es auch nicht, aber es hat sehr viel mit Bologna zu tun, also viel mehr als die Bologna-Reform. Also die direktesten Vorformen der Universitäten sind Juristenschulen und insbesondere die in Bologna. Also in Bologna hat es eine Juristenschule gegeben, aus der eine Universität geworden ist. Es gibt Unis, aber es gibt verschiedene Ursprünge für die Universität. Also es gibt Unis, die sind einfach aus dem Zusammenschluss der Studierenden hervorgegangen, wie zum Beispiel die Universität von Padua, die eine der ältesten in Europa ist, die sozusagen von Bologna aus gegründet worden ist. Und also das sind echt Kooperationen von Studierenden gewesen. Und in Bologna haben die eine Verfassung gehabt, wo explizit die Profs nicht zur Uni gehört haben. Also die Uni selbst war ein Zusammenschluss der Studierenden und die Profs waren sozusagen von den Studierenden angeheuert, aber waren nicht Mitglieder der Universität selbst. Ich glaube, in Padua, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, war das am Anfang auch so. Andere sind von einem ganz anderen Typ und sind eben Abspaltungen oder Gründungen aus den Klöstern oder Kathedralschulen heraus. Ich weiß jetzt nicht so genau, aber die wichtigste und innerhalb kurzer Zeit wird zur wichtigsten Universität in Europa überhaupt, die in Paris. In Paris stand die Uni aber von Anfang an in Konkurrenz mitten in einem Feld von mehreren ganz, ganz großen Dom- und Kathedralschulen. Also Paris war sozusagen im 13. Jahrhundert ein intellektuelles Zentrum zu werden, mit großem Abstand zu allem, was danach gekommen ist, einfach aufgrund der Dichte von solchen Bildungsinstitutionen, höheren Bildungsinstitutionen, eben die Universität, die Kathedralschule. In dieser Phase haben sie schon im 13. Jahrhundert ein volles Bewusstsein sozusagen der Gegenstrebigkeit dieser verschiedenen Tendenzen, die ich Ihnen da beschrieben habe. Also zum Beispiel Bernhard von Clairvaux ruft schon alle guten Christenmenschen auf, den Sündenpfuhl der Großstadt Paris möglichst aus dem Weg zu gehen oder den zu vermeiden. Texto übersetzt, flieht aus dem neuen Babylon, Leute, in die Klöster auf dem Land, wo ihr eure Sünden büßen könnt. Und da gibt es dann sozusagen zu dieser Bewegung, die ich Ihnen beschrieben habe, also sozusagen liberalere Intellektualität, Vielseitigkeit des Angebots, wir bringen euch Sachen bei, die nicht nur für das Theologiestudium, sondern auch für Juristen und tendenziell dann Mediziner und so weiter brauchbar sind. Da gibt es dazu auch schon eine Gegenbewegung in dieser Zeit, also kaum fangen die an, gibt es natürlich, das ist immer so, da gibt es immer die Antis dann gleich, das, was man nennt in der Philosophiegeschichte oder in der Geschichte, die sogenannte monastische Theologie. Ne? Die monastische Theologie, ein bisschen auch im Gegensatz zur scholastischen Theologie. Also zurück in die Klöster. Ne? Also jeder Fortschritt wird natürlich begleitet von einem Chor von Rückschrittlern. Aber das sind sehr, sehr wichtige Traditionen, die dort wieder neu beginnen und einen neuen Impuls erhalten in dieser monastischen Theologie. Da kann man sich nicht nur lustig machen über die Typen sozusagen als Reaktionäre, was sie natürlich waren, aber sie haben etwas geschaffen oder sie stellen etwas dar, sie sind ein Anknüpfungspunkt für sehr, sehr wichtige Entwicklungen später, nämlich für sehr viele mystisch-theologische Traditionen oder Entwicklungen, die sich dann durchziehen und die einen großen Einfluss haben durch das ganze Hoch- und Spätmittelalter und die ganze frühe Neuzeit hindurch. Also zum Beispiel hat dieser Bernhard von Clairvaux, der persönliche Beziehungen zu dem Abélard gehabt hat, der hat den einmal beim Papst verpetzt. Sozusagen, der hat geschrieben an den Papst, diesem frivolen Treiben, da muss ein Ende bereitet werden. Wieder Übersetzung. Wir haben hier in Francia einen neuen Theologen, der von Jugend an in der Ars Dialectica herumgespielt hat und jetzt sogar in den Heiligen Schriften unverständlich herumwütet. Der ist ein gefährlicher Mensch, weil der bereit ist, über alles zu argumentieren. Das ist sozusagen davor, das ist diese Sic et non-Sache, nicht? Für den gibt es nichts, wo das Argumentieren aufhört. Und gegen den werden wir es schwer haben, sozusagen. Den muss man aus dem Verkehr ziehen. So richtig aus dem Verkehr gezogen wurde er ja nicht, aber also die innere Organisation so einer Uni wie Paris, also oder von Paris, der Großuni, Modell, Großuniversität, 4 Fakultäten gibt es da bereits. Also das sehen Sie schon. Also das ist jetzt, wenn wir bei sich, bei Karl dem Großen gesagt haben, na, die haben da so ein Curriculum, nicht? Der Alcuin sagt, Chef, wir sind so groß, wir können jetzt auch den Glanz des alten Athen hier wieder erstrahlen lassen, sogar noch übertreffen. So, was müssen wir da lernen, was müssen wir da anbieten den Leuten und so. Und da ist das alles noch gerechtfertigt vor einem religiösen oder theologischen Hintergrund. Ne? Noch x-fach verstärkt durch die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus und so weiter. Und hier haben Sie schon eine Organisation, wo die Inhalte sozusagen anders platziert sind. 4 verschiedene Fakultäten in einem Haus. Die sind echt unterschieden. Jede hat ihren eigenen Rektor. Ja? Die Artes, das kennen wir schon, das Kirchenrecht, die Medizin und die Theologie. Die Artes sind am Anfang die kleinste Fakultät und die niederste. Die Fakultät der Artes, aber ich glaube auch die anderen, sind in Paris eingeteilt gewesen. Das sehen Sie noch immer, die große Bedeutung der Studenten auch. Die sind eingeteilt gewesen nach der Herkunft der Studenten. Also die Artes-Fakultät hat sozusagen Unterabteilungen gehabt, eine Abteilung für die französischen, eine für die pikardischen, also die nordfranzösischen, eine für die normannischen und eine für die englischen Studenten. Im Lauf der, also das sehen Sie noch immer, wie in der Organisation sozusagen die Studenten eine große Rolle spielen. Im Lauf des 13. Jahrhunderts werden die Artes immer wichtiger. Und am Ende des 13. Jahrhunderts ist es so, dass in der Universität von Paris der Rektor der Artes-Fakultät der Rektor der Universität ist. Sehr wichtiger Punkt. Ne? Sehr wichtig ist auch zu sehen, wie der Aufbau sozusagen mit dem Lebenszyklus, wie der Aufbau der Studien mit dem Lebenszyklus der Studierenden verbunden ist. Die Artes werden studiert im Alter von 16 bis 20, also da kann man, wenn man 19 oder 20 ist, kann man das Studium abschließen. Medizin und Recht werden studiert mit 20 bis 25 Jahren. Ein Theologiestudium kann man nicht abschließen, wenn man nicht schon 30 ist. Also das heißt, dass jemand, der Theologie studiert und das dann abschließt, in den meisten Fällen vorher auch schon was anderes studiert hat, ne? Also eben die Art ist und so. Also so in diesem Zyklus kann man noch immer sehen, die wie soll man sagen, Vorbereitungs- und die funktionale Rolle der Ausbildung in den freien Künsten. Wobei hier unter Artes in Paris zum Beispiel zuerst einmal auch hauptsächlich das Trivium zu verstehen ist, also die sprachbezogenen Künste. Aber was im Unterricht wirklich behandelt wurde, sozusagen dann die einzelnen Themen oder Texte, die beantwortet sind, ja, danke für den Anruf, aber ich bin gerade noch in meiner Vorlesung, ich rufe dann zurück in 10 Minuten, oder? Ja, okay, danke. Was sie tatsächlich behandelt, das ist recht verschieden von Uni zu Uni. Also in Paris, wie gesagt, hauptsächlich in den Arten ist noch immer das Trivium, Aristoteles, Dialektik und Logik. In Italien mehr Rhetorik. Wo Medizin unterrichtet wurde, waren das natürlich noch immer antike Autoren. Was das war, was da im Medizinstudium unterrichtet worden ist, da gehen wir dann noch einmal rückblickend ein bisschen mehr darauf ein, wenn wir über die Frühneuzeit sprechen, also Spätmittelalter und Frühneuzeit. Es ist charakteristisch für diese Zeit und dann noch einige Zeit länger, wie soll man sagen, dass es da einen großen Unterschied gibt zwischen was wird denn man da heute sagen, Spitalsmedizin, ja? Also einfach gesagt Knochenbrecherkunst, Knochenbrecher und Heilkräutelkunst, ja, auf der einen Seite. Und das ist da überhaupt nicht unterrichtet worden. Also die Leute haben nicht gelernt, wie man also wenn einer Medizin studiert hat in der Zeit in Paris, dann hat er nicht gelernt, wie man einen behandelt, der sich den Haxen gebrochen hat, oder wie man irgendwie bestimmte Erkrankungen heilt oder so. Das haben die nicht gelernt. Sondern was die gelernt haben dort, das war etwas, was wir heute eher bezeichnen würden als Psychosomatik. Natürlich waren da auch naturwissenschaftliche Kenntnisse, also über die sogenannte Säftelehre und dieses ganze Zeug, Temperamentenlehre, Säftelehre, Diätetik, Psychosomatik und solche Sachen. Also lauter Sachen, die man heute eher so in diesen Bereich mehr der alternativen Medizin schieben würden oder so. Ja? Und das ist ein ganz entscheidender Entwicklungsschub, der aber erst später stattfindet, wie sozusagen diese antiken medizinischen Autoren dann noch einmal in eine neue, wie soll man sagen, kritisch betrachtet werden. Und sozusagen ein neuer Ansatz, auch in anatomischen Studien und in diesen ganzen Grundlagen, medizinischen Grundlagenwissenschaften, für notwendig gehalten wird. Aber das dauert noch relativ lang. In dieser Phase ist das noch ziemlich getrennt. Eine Sache, die ich noch ganz schnell da sagen will, damit ich mir das nächstes Mal, fangen wir an mit der Aristoteles, mit der zweiten Welle der Aristoteles-Rezeption, aber was ich dann noch zwei, drei Dinge, etwas ganz Wichtiges ist, es verändert sich in diesen Universitäten, in dem wirklichen Leben, im Unterrichtsleben der Universitäten, verändert sich der Stellenwert, der Charakter, das Aussehen des Buches sehr stark. Es wird mehr geschrieben. Also das Buch ist jetzt nicht nur mehr, so wie hauptsächlich in den Klöstern, dazu da, dass jemand daraus vorliest und die meisten lesen ja die Bücher gar nicht, sondern die Bücher sind dazu da, dass irgendein, sind ja auch nur sehr wenige, also dass irgendein bestimmter Mensch so ein Buch hat und daraus vorliest und die anderen darüber diskutieren. Da wird jetzt viel, viel mehr kopiert, enorm viel mehr wird an den Universitäten und in diesen Kathedralschulen kopiert, also es gibt viel mehr Bücher und es wird auch viel mehr geschrieben. Es werden von den Studierenden Kompendien, das heißt Kurzzusammenfassungen von Vorlesungen hergestellt, die werden vervielfältigt, ihrerseits wieder kopiert und verteilt. Und damit werden die Bücher kleiner. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die Bücher auch physisch immer kleiner werden, ja? Also transportabel und mobil werden. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dann halt, dass Sie noch ein paar Sachen wissen sollten über die, das sollten Sie schon wissen, das können Sie, ich sage Ihnen jetzt ganz schnell ein paar Zahlen, aber können Sie auch immer nachschauen, wann diese großen Universitäten gegründet worden sind. Also Paris 1150, Oxford ungefähr 15 Jahre später, Cambridge 1209, Padua 1222. Die erste Universität im deutschen Sprachraum, da gibt es einen Streit drüber ein bisschen, aber wir sagen natürlich, das war Wien, aber eben erst sehr viel später, 1365, eine der ersten Universitäten im deutschen Sprachraum, also zu den allerersten gehört auch Erfurt, und der Streit, was da die erste war, zwischen Wien und Prag hauptsächlich. Also wie immer bin ich nicht so weit gekommen, wie ich wollte. Nächstes Mal machen wir weiter mit was sagen, der neue Aristoteles, ein neuer Aristoteles und Thomas von Aquin. Und dann reden wir aber auch nächstes Mal schon wirklich über Spätmittelalter und Übergang zur frühen Neuzeit.